freue mich, heute Morgen hier zu sein. Ich bin seit über 30 Jahren in der Frauenarbeit tätig oder in der Arbeit mit Frauen tätig. Und ich bin immer wieder begeistert, weil Frauen sind so wertvolle Menschen unserer Gesellschaft. Sie bilden ungefähr die Hälfte davon. Wusstet ihr das? Ich möchte es euch sehr, sehr einfach machen, weil ich liebe es einfach und nicht kompliziert. Ihr dürft alle Elke und du zu mir sagen. Da braucht man nicht rumeiern oder sagen hier, sie, du, er, sie, es, was bist du eigentlich, sondern sagt einfach Elke und du, dann fühle ich mich am wohlsten. Ich bin sehr froh für die Einladung, freue mich immer, etwas Gutes über meinen Gott sagen zu dürfen. Ich habe ihn viel erlebt in meinem Leben. Ich habe viele Entscheidungen treffen müssen, die gravierend sind. Und ich weiß eins, die beste Entscheidung ist, sich für Jesus Christus zu entscheiden. Weil mit ihm den Lebensweg gemeinsam zu gehen, ist das größte Abenteuer, das wir erleben können. Ich bin Lebens- und Sozialberaterin, habe eine therapeutische Seelsorgepraxis. Ich bin Leiterin der Frauenarbeit in der Volksmission und komme viel im Land rum. Nächste Woche bin ich in Norddeutschland. Ihr hört das vielleicht auch in meinem Dialekt. Ich komme gebürtig aus Gifhorn, das ist bei Hannover. Dort spricht man das beste Deutsch. Als wir in den Süden zogen, meine Tochter in die 3. Klasse kam, da wurde sie fast gemobbt, weil sie nicht ordentlich sprechen kann. So haben die Kinder das gesagt. Und die Lehrerin war so begeistert, wie dieses Kind so hochdeutsch mit der Sprache umgeht und so. Es war ein ganz schwieriger Start für sie im Süden. Aber sie hat es hingekriegt. Ich möchte zu Anfang, bevor ich in das Thema einsteige, genau den Büchertisch ein bisschen vorstellen. Es gab eine Zeit in meinem Leben, in der ging es mir überhaupt nicht gut und das Thema Aufgeben war viel größer als das Thema ermutigt zu sein. Und ich habe mich irgendwann mal hingesetzt, denn wenn man Pastor ist, war das gar nicht so leicht mit dem Aufgeben, weil das wird so von so vielen gesehen. Wenn man so anonym verschwinden kann, ist das so einfach. Es ist auch schwer, aber es ist einfacher, als wenn man irgendwie so ein bisschen auf dem Präsentierteller steht, dann hat das so viele Konsequenzen und Folgen. Und ich habe mich eines Tages hingesetzt und habe gedacht, Mensch, war denn wirklich alles in meinem Leben nur schlecht? Und mir fielen nach und nach Begebenheiten ein. Und ich fing an, Pastoren, Ehefrauen, mit denen wir vernetzt waren übers Internet, ich fing an, Samstag für Samstag eine Ermutigung für andere Pastoren, Ehefrauen zu schreiben. Ich bin mittlerweile in Deutschland in einem Team, das sich um Pastoren, Ehefrauen kümmert. Wir machen auch immer eine Freizeit für Pastoren, Ehefrauen und haben super Zeiten miteinander. Daraus ist dieses Buch Entmutigung, nein, danke entstanden. Dieses Buch beinhaltet 52 Geschichten aus meinem Leben, kurze Episoden, eine Übertragung im geistlichen Sinne und einen Wunsch für dich. Und die zweite Seite ist, dass du durch diese Gedanken und Erlebnisse, die ich hatte, selber in deinem Erinnerungskasten mal kramst und sagst, entschuldigt, wenn ich im Du rede, das ist mir einfach viel leichter. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Wenn nicht, ist auch egal, ich gehe nicht. Ich glaube, Gott ist ein so persönlicher Gott. Und deswegen liebe ich das einfach, so persönlich wie möglich zu sein. Die zweite Seite ist dazu da, dass du einfach anfängst, deine Erfahrungen, die gut waren, aufzuschreiben. Und wenn es dir dann mal schlecht geht, dann guckst du in dein eigenes persönliches Ermutigungsbuch. Und was für mich wichtig war, ist zu sagen, sollte Gott mich 52 Mal, und das war jetzt nur so in meiner Erinnerung mal für ein paar Jahre, sollte er mich 52 Mal durchbringen und beim 53. Mal versagen, das ist nicht der Gott, an den ich glaube. So, deswegen ist das eine wunderbare Sache, auch sehr gut zum Verschenken. Ich habe 6 Bände mitgebracht. Der erste ist leider gerade ausverkauft, den muss ich wieder anfertigen. Ich habe viel, viel Gruppenarbeit gemacht mit Frauen und das sind alles Themen, die ich in diesen Frauengruppen mit Frauen durchgearbeitet habe. Diese Themen sind natürlich geistliche Themen und wir wissen, wenn Frauen zusammen sind, die Gefahr besteht immer, dass man mit einem Thema anfängt und mit dem 50. aufhört. Und das ist ein wunderbarer Leitfaden, wie man an einem Thema wirklich so dranbleiben kann, dass ich am Ende auch noch weiß, was ich mit nach Hause nehme. Wenn man eine Gruppe hat, eine Kleingruppe, ein Hauskreis, Hauszelle, Kleingruppe, wie auch immer man das nennt, Gesprächskreis, ist es ganz toll, ist auch die Erlaubnis, das für jeden zu kopieren, damit jeder seine Unterlagen hat und seine Notizen reinschreiben kann. Oder man benutzt es als Selbststudium und sagt, ich will mich mal auf die Socken machen, ich will lebensverändernde Themen in meiner Biografie mal aufarbeiten. Guckt es euch an, hier auf der Rückseite stehen das Inhaltsverzeichnis, um welche Themen es handelt. Was ich auch mache ist, ich gebe ein paar Seminare in diesem Jahr, Seminare mit BIS, die haben auch immer etwas Praktisches zu tun. Wer Lust hat darauf, es ist nicht nur für Lebensberater oder für Leute, die im therapeutischen Bereich tätig sind, sondern für jeden zugänglich, weil jeder hat irgendwann mit einem Menschen zu tun. Und es ist immer gut zu wissen, zum Beispiel, wie gehe ich mit trauernden Menschen um? Oder Einbruch, Aufbruch, Durchbruch. Wir alle wissen, dass es Einbrüche im Leben gibt. Wie kann ich jemandem helfen, der mit so etwas konfrontiert wird? Und so weiter und so fort. Guckt es euch an. Ein Kreativseminar ist dabei. Und zwar gebe ich dort viele, viele Anregungen und wir spielen das auch alles durch, wie man mal eine Gruppe ganz anders gestalten kann, sodass es ein tiefes geistliches Thema ist. Und ich kann es mal ganz anders präsentieren. Und jeder macht mit und es ist lustig, es ist fröhlich, es ist einfach toll. Ich möchte euch auch noch eine Freizeit anbieten, die im Juni mit Mia Friesen stattfindet. Wer die Outbreak Band kennt von den Jüngeren, der weiß, wer Mia Friesen ist. Das ist in Ellwangen gar nicht so weit weg. Wenn man auch möchte, ist es möglich, als Tagesgast teilzunehmen. Das Thema heißt mehr Leben. Ich will von allem mehr. Ich will niemals auf diesen Stand kommen, wo es genug ist. Ich will nie sagen, es ist genug, ich habe alles, ich brauche nichts mehr. Sondern wir möchten diesen Hunger schüren, zu sagen, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann gibt es immer noch mehr. Er setzt immer noch ein Sahnehäubchen obendrauf. Ich bin ein Mensch, dem Gott eine Gabe gegeben hat. Ich bin mutig und verrückt genug, verschiedene Projekte ins Leben zu rufen. Wobei ich nie wusste, ob das funktioniert. Aber es hat nie nicht funktioniert. Ich wusste auch nie, wo ich am Ende lande, sondern im Laufen habe ich gemerkt, Gott öffnet mir Türen und ich darf durchgehen und es geht weiter. Und es ist so, als wenn jemand, der musikalisch ist, der von Gott ein Lied bekommt und es muss dann gesungen werden. So geht es mir mit Projekten. Mein letztes Projekt ist eins, das heißt Helping Hands, Hilfe für traumatisierte Kinder aus Krisengebieten. Aber mich hatte dieses Thema eigentlich überhaupt nie interessiert. Also ich wusste, viele, viele Flüchtlinge kommen, die Regierung hat keinen Plan, keiner hat einen Plan. Irgendwo werden die zusammengepfercht. Aber ich merkte, es hatte gar nichts mit mir zu tun, bis ich eines Morgens mit einem Traum von 1000 Herzkissen aufwachte. Und immer wenn ich mit so etwas aufwache, dann frage ich Gott, hast du irgendwas mit mir vor? Willst du mir irgendwas sagen? Sollen wir irgendwas machen? Hast du was in der Planung? Und Gott zeigte mir diese ganzen traumatisierten Kinder. Ich dachte, ich habe keine Ahnung von Flüchtlingsarbeit noch nie gemacht. Was soll ich tun? Und Gott sagte mir, so habe ich es empfunden, schenk ihnen dein Herz. Da denke ich, ja, die haben mein Herz, die tun mir alle total leid. Schenk ihnen dein Herz. Und dachte ich, okay. Ich bin als Leiterin der Frauenarbeit der Volksmission mit ganz vielen Frauen vernetzt. Ich habe weder Lust zu nähen, noch habe ich Lust, nähen zu lernen, noch werde ich irgendein Kissen nähen, aber es gibt ganz sicher in der gesamten Gemeindebewegung mindestens eine Person, die nähen kann. Und die werde ich finden. Und ich habe dann eine E-Mail geschrieben an alle möglichen Leute und habe gesagt, also an die Frauenleiterin der von den Frauenfrühstückstreffen und gesagt, Leute, die und die Idee habe ich, was haltet ihr davon, wenn wir so eine Kissennähaktion machen und ich gehe dann in die Flüchtlingsunterkünfte, keine Ahnung, wie ich da reinkomme, aber egal, ich habe so getan, als hätte ich den ganzen Plan schon fertig und ich bringe die dann dorthin. Und dann kamen immer mehr aus ganz vielen Gemeinden, aus allen Kirchen kamen Frauen, die mich per Mail anschrieben, das ist ja ein tolles Projekt, darf ich mitnehmen, das ist mein Hobby und so weiter. Und dachte ich, oh Mann, 1000 Herzkissen, die alle zu füllen. Da
Es kostet eine ganze Stange Geld, woher nehmen und nicht stehlen. Ich sagte, oh, ich kenne eine Familie in München, die sind sehr reiche Leute, ich werde ihnen mein Projekt vorstellen, ich werde sie fragen, ob sie mir eine Starthilfe geben können, finanziell für dieses Füllmaterial. Und zwei Tage später hatte ich 1.100 Euro auf meinem Konto. Und heute sind in zwei Jahren über 3.000 Herzkissen unterwegs. Ich habe über 3.000 aufgehört zu zählen. Weil eine Gemeinde nach der anderen hat diese Idee übernommen und hat gesagt, wir haben auch ein Flüchtlingsunterkünfte bei uns, da sind Familien. Wir machen das auch. Eine Frau aus Mannheim sagte mir, ich habe so lange gebetet, ich wollte so gerne mit türkischen Familien in Kontakt kommen und wusste nicht wie. Ich wollte ihnen doch was vom Herrn erzählen. Und dann sagte sie, dann hat sie gedacht, sie ist Schneiderin, ich muss das Füllmaterial mal besorgen. Sie haben 700 Kissen in Mannheim genäht. Und haben sie auch selbstständig gefüllt. Und so sah sie plötzlich einen türkischen Stoffladen und ging da rein. Und hat gesagt, also ich suche Stoff, so ein bisschen Kindermotive und so. Ja, sagt die Frau, wofür wollen Sie das denn? Und erzählt sie ihr von diesem Projekt für die Flüchtlingskinder. Und dann war diese türkische Frau dermaßen berührt und begeistert, dass sie gesagt, hol du so viel du willst, du kriegst sie alle, du kriegst alles. Und so hat sie Füllmaterial umsonst bekommen und hat mit dieser Frau Gespräche über den Glauben und über Gott gehabt. Es war ganz fantastisch. So haben viele Leute wirklich tolle Sachen erlebt. Eine andere Frau aus München erzählt, sie wollte unbedingt auch 100 Kissen in Flüchtlingsunterkünfte bringen. Und sie sagt, ich kann nicht nähen, ich habe keinen in der Verwandtschaft, der näht. In unserer Gemeinde kann auch keiner nähen. Irgendwie sind wir irgendwas ganz Besonderes. Und ich dachte, aber ich möchte diese 100 Kissen kriegen. Geht in ein Stoffgeschäft und die Frau sagt, wofür brauchen Sie denn den Stoff? Wie viel brauchen Sie? Ja, ich möchte 100 Herzkissen nähen. Das Problem ist nur, ich kann nicht nähen. Und sagt, ja, das ist ja genial, ich mache das für Sie. Und sagt sie, nee, das kann ich nicht bezahlen. Und dann sagt die Frau, wissen Sie was? Was halten Sie davon, wenn Sie mir 1 Euro pro Kissen geben und Sie kriegen das komplett gefüllt, genäht von mir? Sagt sie, ich habe der Frau 100 Euro in die Hand gedrückt und ich hatte meine 100 Kissen. Gott ist so gut, wenn wir sagen, ich möchte auch etwas tun. Es muss nicht immer viel Geld kosten, es muss nicht immer viel Zeit sein. Der eine hat genäht, der andere hat gefüllt, der andere hat gespendet. Und wir haben einen Spendenmarathon gemacht seit 2015 und wir haben für den Verein Healing Souls ein Traumatherapiemobil zusammengespart. Das ist ein Auto, mit dem der Verein unterwegs ist, um Lehrer, Sozialarbeiter, ehrenamtliche Mitarbeiter und so weiter zu schulen, wie man mit traumatisierten Kindern umgeht. Und dieser Verein hatte alles, nur kein Auto. Und wir haben es toll beschriftet, wir haben alle gesammelt und wir konnten jetzt noch andere Projekte unterstützen. Und ich bin gerade dabei, eine große Benefizgala zu planen, die das Projekt abschließen wird. Das wird am 5. November in Mannheim sein. Ihr seid alle eingeladen. Wer so ein Kissen mitnehmen will für dieses Projekt, schmeißt da 5 Euro ins Gläschen, das da ist, und nehmt euch eins mit. Ich würde euch gerne teilhaben lassen an diesem Projekt und euch mal ein paar Bilder zeigen davon, damit ihr einfach eine Vorstellung davon habt. Wir haben auch noch mal eine Spende bekommen für Bibeln für Flüchtlinge. Und wir haben für 5.000 Euro Bibeln für Flüchtlinge unter die Leute bringen können. Und ich bin wirklich begeistert, was Gott macht. Wo ist mein Projekt? Ich glaube, ich habe es weggekriegt. Nein, da ist es.
Help me.
Das da oben ist mein Wohnzimmer.
Essen einem Jungen mit seinem Vater gegenüber. Die haben dort beim Abwasch geholfen. Und ich komme so mit dem Jungen ins Gespräch, er ist 14 Jahre alt und sagt, was machst du so? Dann sagt er, ich singe. Und zwar ist das jemand, der im klassischen Bereich alles abgeräumt hat, was man in Deutschland abräumen kann. Er war bei Anke Engelke schon in der Show. Er wird immer wieder von Opern und Operetten gebucht, um dort zu singen. Und sage ich, hey, hast du nicht Lust zu kommen? Ich dachte, klar, mache ich sofort. Die Musikprofessoren haben jetzt gesagt, okay, jetzt ist er 15, wird schwierig mit dem Stimmbruch und so weiter. Da muss er aufpassen, dass er seine Stimme nicht kaputt geht. Er sagte, aber das macht nichts. Ich habe schon als kleiner Junge angefangen, klassisches Klavierunterricht zu haben. Das mache ich ja immer noch. Darin bin ich genauso gut. Wenn meine Stimme nicht tut, dann tun es meine Hände. Und ich bin dann wieder auf einer Pastoren-Ehefrauen-Freizeit, die haben wir dort durchgeführt. Und da war eine junge Pastoren-Ehefrau, die mir im Nachhinein schrieb, du, mein Neffe ist Rapper, wäre das auch was für dein Konzert? Und dann schrieb dieser Rapper mich an und sagte, jawohl, ich komme. Ich habe auch noch eine Freundin, die ist auch Sängerin. Und so fängt Gott an, das Ding wirklich zu Ende zu bringen, zu einer guten Geschichte. Ja, so sieht es aus. Viele Entscheidungen sind notwendig und es ist gut, wenn man darauf hört, auf diese innere Stimme, die Gott uns gibt. Und wir erleben die größten Abenteuer. Verhaltensforscher haben herausgefunden, dass wir bis zu 20.000 Entscheidungen am Tag treffen. Und wir haben das vorhin schon gehört. Es fängt an mit, wann stehe ich auf, bleibe ich noch 30 Sekunden oder 40 Sekunden liegen? Wie viel Spielraum gebe ich meinen Kindern, wenn sie aufstehen? Bis wann müssen sie unbedingt aufgestanden sein? Bis wann müssen sie ihre Schuhe anhaben, ihren Rucksack geschnallt, ihren Schulranzen? Und wehe, das klappt nicht, dann werden wir nervös. Wir treffen tausende Entscheidungen am Tag, ohne es zu merken. Und es gibt so ganz unterschiedliche Methoden, warum wir das machen. Wir machen das, weil wir unterschiedliche Wahrnehmungen haben. Und ich habe eine sehr süße Geschichte über das Thema Wahrnehmung. Die heißt Hupe, wenn du Jesus liebst. Kennt ihr die?
Ja.
Wer kennt die nicht? Letztens ging ich in einen Buchladen mit religiösen Büchern vorbei, als ich einen Hupe, wenn du Jesus liebst, Stoßstangenaufkleber sah. Ich war gut aufgelegt und weil ich gerade von einer gelungenen Kirchenvoraufführung kam, kaufte ich mir einen Sticker und klebte ihn auf meinen Wagen. Mann, bin ich froh, dass ich das gemacht habe. Die nachfolgende Begebenheit gehört zu dem Erhabensten, was mir je widerfahren ist. Ich musste an einer roten Ampel stehen bleiben und während ich gerade noch so über den Herrn und seine Güte sinnierte, wurde die Ampel grün, ohne dass ich es bemerkte. Da war es gut, dass noch jemand anders Jesus liebte. Denn hätte der nicht gehupt, wäre mir das nie aufgefallen. Mir fiel noch auf, dass viele Menschen Jesus lieben. Während ich so dastand, fing der Typ hinter mir wie wild zu hupen an und er lehnte sich aus dem Fenster seines Wagens und schrie bei Gott, vorwärts, vorwärts! Wie überschwänglich dieser Mann doch Jesus liebte. Alle fingen zu hupen an und ich lehnte mich ebenso aus dem Fenster und winkte und lächelte diesen vielen Gläubigen zu. Ich hupte sogar mehrmals, um an ihrer Liebe teilzuhaben. Ich sah einen anderen Mann, der mir mit dem ausgestreckten Mittelfinger zuwinkte. Ich fragte meinen Enkel auf dem Rücksitz, was denn das wohl zu bedeuten habe. Er sagte, es wäre ein hawaiianischer Glücksgruß oder so. Nun, ich war noch nie in Hawaii, ich habe auch noch nie einen Hawaiianer getroffen, also gab ich ihm den Gruß zurück. Mein Enkel brach in Gelächter aus, so wie ihr jetzt. Offensichtlich genoss auch er diese religiöse Erfahrung. Einige Leute waren so gefangen in der Freude des Augenblicks, dass sie aus ihrem Wagen stiegen und zu mir kamen. Die wollten bestimmt wissen, in welcher Kirche ich bin. Oder sie wollten einfach nur mit mir beten. Da bemerkte ich die grüne Ampel. Ich winkte also noch einmal lächelnd meinen Brüdern und Schwestern zu und fuhr weiter. Mir fiel noch auf, dass ich der Einzige war, der es über diese Kreuzung schaffte, bevor sie wieder rot wurde. Ich war ein wenig traurig, dass ich diese Leute nach all der Gottesliebe, die wir miteinander genossen hatten, verlassen musste. Also wurde ich langsamer, lehnte mich noch einmal aus dem Wagen und winkte ihnen ein letztes Mal den hawaiianischen Glücksgruß zu, während ich davon. Lobe den Herrn für solch wunderbare Menschen. Wir kennen das alle. Es gibt eine Geschichte, die zwei Menschen erleben und sie sind völlig anders aufgegriffen. Und dann entscheidet jeder aufgrund seiner Wahrnehmung ganz anders. Menschen entscheiden aus Intuition, aus Bauchgefühl. Menschen entscheiden darüber,
weil sie Frieden im Herzen spüren. Weil sie sagen, ich weiß ganz genau, das ist der richtige Weg und das mache ich so. Und wenn alle Welt dagegen stehen, wenn alle sagen, ich bin bekloppt und verrückt und ich kann nicht bis drei zählen, ich mache das trotzdem, weil ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg. Manche entscheiden sich aufgrund des Rates eines anderen Menschen. Manche entscheiden sich aufgrund von Träumen oder Visionen, so wie ich mit den Herzkissen. Es war ein Traum. Ich hatte keine Ahnung, was ich damit machen soll. Und ich bin begeistert, was Gott daraus gemacht hat. Wir kennen die Geschichte von Josef und Maria, wo sie fliehen mussten und der Engel des Herrn kam zu Josef und sagte, nimm deine Frau und dein Kind und geh. Denn die, die nach dem Leben trachten, sind vorbei. Er hat ihnen den Weg gezeigt über einen Traum. Manche entscheiden sich aufgrund dessen, was alle machen. Na, alle machen das so, mach ich auch. Eigentlich habe ich ein inneres Nein, eigentlich muss ich das nicht haben, aber machen ja alle so. Also mache ich es auch. Und ich bin zu dieser Frage gekommen, gibt es überhaupt die richtige Entscheidung? Gibt es eine optimale Entscheidung? Und dann fangen wir an mit dem, was wir so am Tag überlegen. Rufe ich an, rufe ich nicht an? Wann frühstücken wir, wann nicht? Mache ich heute was oder gammel ich heute? Was mache ich? Gehe ich zum Arzt, gehe ich nicht zum Arzt? Aber die richtige Entscheidung kann wirklich über Leben und Tod entscheiden. Und es gibt eine Meldung in der Hessenschau, die rüberkam, dass ein evangelischer Pfarrer aus Darmstadt durch ein waghalsiges Manöver einer Frau das Leben gerettet hat, einer 32-jährigen Frau, die plötzlich während der Fahrt ohnmächtig wurde. Und sie fuhr mit ihrem Wagen und knallte rechts und links gegen die Eisenplanken. Und dieser Pfarrer sagte in dem Augenblick, ich hatte weder Angst noch irgendwas. Ich habe die Sekunde abgepasst, wo ich mich vor diese Frau setzen kann und habe das Auto zum Stoppen gebracht. Und als dann der Rettungshubschrauber kam, hat man die Frau in 90 Minuten wieder stabilisiert bekommen. Ihr Leben war gerettet. Danach war der Fahrer dann auch fertig. Das muss man auch erstmal verarbeiten. Aber es ist gut, dass Gott so Adrenalin geschaffen hat, das manchmal hilft, schwierige Situationen zu überleben. Und dieser Pfarrer sagt, es ist ein Geschenk Gottes, dass ich in diesem Augenblick keine Angst hatte. Und wir alle kennen so Situationen, wo wir einfach müssen. Da überlegen wir nicht, was könnte die Gefahr bringen, was könnte mir gefährlich werden, sondern wir machen einfach. Und so spricht man heute auch von einer lebensrettenden Entscheidung von einem Mann namens Sully Sullenberger. Sullenberger oder Burger, ich weiß nicht genau, wie der ausgesprochen wird. Der Held vom Hudson River, vielleicht könnt ihr euch erinnern, 2009. Und dieser Mann hat eine unglaubliche Karriere hinter sich. Das muss ich vorlesen, das kann ich mir nicht merken. Er wurde also 51 geboren, studierte als US-amerikanischer Pilot mit über 20.000 Flugstunden Erfahrung. Er war Kampfpilot, Verkehrsflieger und ist ein aktiver Segelflieger. Auch war er Sicherheitsbeauftragter und Ausbilder einer Pilotenvereinigung sowie Flugunfallsachverständiger bei der zuständigen Verkehrsbehörde. Er ist Mitglied des Nationalen Technikkomitees und hat zahlreiche Unfallgutachten für die Luftwaffe erstellt. Er bereitete Hunderte von Besatzungsmitgliedern auf das Verhalten in Notfällen vor und informierte Mitglieder über neueste Erkenntnisse der Flugsicherung. Und jetzt passierte Folgendes. Die Maschine hob ab. Und es kam ein Vogelschar in die Propeller und es fing Feuer. Und es waren, um eine Landung zu machen, 3,5 Minuten. 155 Menschen waren an Bord. Und es gab keine Chance zu landen, außer eventuell auf dem Hudson River. Aber das war noch nie geglückt. Und so saß dieser Mann in dieser Maschine und hat gesagt, ist zum Kapitän gegangen und hat gesagt, lass mich ran. Ich bringe den Vogel runter. Weil sie konnten es nicht, sie konnten keine Landung machen an einer anderen Stelle, dann wären sie zu dicht über New York gewesen, über Gebiete, wo Wohnhäuser waren. Es gab nur diese eine Chance. Wenn aber das Flugzeug falsch aufsetzt, mit 150 Stundenkilometer ungefähr, dann bricht es innerhalb von Sekunden auseinander und sinkt sofort. Und alle sind des Todes. Weil so etwas noch nie funktioniert hat, haben sie natürlich mit dem Tower Kontakt gehabt und die Leute im Tower haben gesagt, mach das nicht, das klappt nicht. Und dieser Mann hat etwas ganz Besonderes getan. Er hat eine Entscheidung getroffen. Er hat den Kontakt zum Tower abgebrochen. Das fasziniert mich total. Er wollte nicht hören, das ist unmöglich. Er ließ das nicht zu, dass jemand sagte, das geht nicht. Und wir müssen uns manchmal fragen, wie oft hören wir diesen Menschen zu, die sagen, das kannst du nicht. Das kriegst du nicht hin. Das hat noch keiner hingekriegt. Es gibt immer tausend Gründe, warum etwas nicht geht. Es gibt tausend Gründe, warum du nicht glauben kannst. Es gibt tausend Gründe, warum du nicht vertrauen kannst, dass Gott dich in diese Situation hindurchbringt. Er stellte einfach die Verbindung zu diesen Leuten ab. Und das, was er dann machte, ist, so sah das aus, er brachte sie alle runter. Und niemand, nicht eine Person kam zu Schaden und sie konnten alle mit Booten gerettet werden. Und er wurde dann ausgezeichnet vom Bürgermeister, er hat den goldenen Schlüssel der Stadt bekommen, er durfte beim Amtsantritt Obamas dabei sein und wurde wirklich geehrt. Er musste ja auch dieses Erlebnis verarbeiten, aber man sagt, nach 8 Monaten saß er schon wieder im Flieger. So, ich möchte dich fragen, was beeinflusst deine Entscheidung? Leute, die reden, ein unmöglich oder ein mit Gott ist alles möglich? Es gibt einige Entscheidungsblocker, zum Beispiel Müdigkeit. Wir alle wissen, wenn wir müde sind, treffen wir meistens die falsche Entscheidung. Dann sagen wir auch zu unseren Kindern, frag mich morgen mal, oder zum Ehemann. Hunger. Wie heißt es so schön, wir Frauen sollen nie hungrig einkaufen gehen. Portemonnaie wird zu leicht, Einkaufskorb wird zu schwer. Oder das Wetter. Das sind Verhaltensforscher, die das herausgefunden haben. Wenn es zu heiß ist, man reagiert bei sonnigem Wetter, handeln wir zu optimistisch und verschätzen uns dabei sehr häufig. Wir reagieren risikofreudiger. Bei schlechtem Wetter, große Kälte oder Unwetter, treffen wir Entscheidungen sehr, sehr vorsichtig. Die besten Entschlüsse werden bei Nieselwetter. So in der Mitte. Habe ich auch noch nicht gewusst, fand ich sehr spannend. Also, wenn es richtig harte Entscheidungen gibt, wartet auf Nieselwetter. Der nächste ist der Beziehungsstatus. Ist ja klar, wenn ich eine Familie mit kleinen Kindern habe, treffe ich aus ganz anderen Aspekten Entscheidungen, als wenn ich alleine bin. Oder wenn ich auf ein Wunder warte, was Beziehung angeht. Das Schlimmste, was du tun kannst, ist nicht zu entscheiden. Sondern Gott möchte, dass wir den Segen unserer Entscheidungen entdecken. Und zwar jeden Tag. Und ich möchte mit uns in einen Bibeltext hineingehen. Der ist in Sprüche 3, Vers 1 bis 24. Es ist gar nicht so dramatisch, wie sich das anhört. Und ich habe diesen Bibeltext mal ein bisschen abgeändert im Bereich der Entscheidung. Da steht vom Segen der Gottesfurcht und Weisheit. Und ich möchte es ergänzen und sagen, vom Segen die richtigen Entscheidungen zu treffen, nämlich Gottesfurcht und Weisheit auch in dem Leben zuzulassen. Da heißt es, mein Sohn, vergiss meine Weisung nicht und dein Herz behalte meine Gebote. Ach, das ist schade. Ah, dann brauchen wir das gar nicht, wenn ihr das nicht, oder? Das ist schade, weil es zu hell ist. Dann lassen wir das ganz weg. Dann brauchen wir das nicht. Ich lese den Text so vor. Ich habe diesen Text ein bisschen umgewandelt zu sagen, mein Sohn, ich sage heute meine Tochter, entscheide dich, meine Weisungen nicht zu vergessen und meine Gebote in deinem Herzen zu behalten, denn sie werden dir langes Leben bringen und gute Jahre und Frieden. Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Hänge meine Gebote an deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Entscheide dich, meine Gebote an deinen Hals zu hängen und sie auf die Tafel deines Herzens zu schreiben. Ich muss mich immer wieder entscheiden. Wem leihe ich mein Ohr? Ich muss mich entscheiden, vielleicht mal in die Bibel reinzugucken. Was sagt dieser Gott mir? Hat der irgendwas zu meinem Leben zu sagen? Oder hat er Anweisungen? Ich habe gemerkt in der therapeutischen Ausbildung, es gibt nichts, was schon in der Bibel steht. Man hat viele Jahre darauf verwendet, wissenschaftlich zu ergründen, zum Beispiel, warum Vergebung wohl ein Schlüssel ist zur inneren Heilung. Jetzt schreibt man ganz viele Bücher darüber. Man hält ganz viele Seminare über das Thema. Esoteriker haben große Veranstaltungen zu diesem Thema Vergebung. Überall ist dieses Thema präsent. Es steht schon lange in der Bibel. Du sollst immer wieder vergeben, damit du frei wirst. Weil auch dir wird ja viel vergeben wird. Also entscheide dich, seine Weisungen anzunehmen. Und da steht dann in Vers 4, so wirst du Freundlichkeit und Klugheit erlangen, die Gott und den Menschen gefallen. Vers 5, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Unser Verstand ist so begrenzt. Entscheide dich, dich auf den Herrn von ganzem Herzen zu verlassen und entscheide dich, dich nicht nur auf deinen Verstand zu verlassen. Das heißt nicht, dass wir den Verstand an der Garderobe abgeben sollen. Den brauchen wir. Aber jetzt nicht nur. Ich habe als junge Frau, ich habe ein Kind verloren und habe dann keine Kinder mehr bekommen. Ich habe so drunter gelitten, jahrelang. Und dann kam eine Frau aus unserer Gemeinde und sagte, nein, sie rief mich an und sagte, du, ich bin hier in Heilbronn, meine Tochter hat ihren Sohn verlassen, der ist 3 Monate, willst du ein Baby haben, ich bring's dir morgen mit. Es war eine Entscheidung, die in 3 Sekunden gefällt werden musste. Ich habe zu meinem Mann gesagt, der war gerade wir hatten das Büro zu Hause, Schatz, wollen wir ein Baby haben? Ich dachte, klar. Und in dem Augenblick waren wir Eltern. Er ist heute 29 Jahre alt, stellvertretender Kindergartenleiter, ist in einer Gemeinde sehr aktiv und freut sich, dass er leben darf. Entscheidungen, die so wichtig sind, die ein Leben retten können. Entscheide dich, den Weg mit Gott zu gehen und du erlebst Abenteuer. Dann wollten wir ein zweites Kind haben. Dann habe ich gesagt, ach, ich kann doch keine Kinder kriegen offensichtlich. Aber in Deutschland war es so, dass man, also die Adoptionen, es waren so höchstens ab 12 Jahre die Kinder freigegeben zur Adoption, weil ganz viele Eltern haben immer gesagt, also wenn wir Lust haben, holen wir das Kind wieder. Oder wenn ich einen anderen Partner habe, hole ich das Kind wieder. Und da habe ich gedacht, das traue ich mir irgendwie nicht zu, dann hat das Kind schon so eine lange Biografie-Geschichte mit. Dann sind wir nach Rumänien gefahren, weil es dort hieß, in der Kriegszeit, man kann da ganz leicht Kinder adoptieren. Wir hatten abenteuerliche Sachen, könnte ich ein Buch mitfüllen. Und dann war es einen Tag so, dass wir in dem Amt standen und wir waren noch mit 2 anderen Ehepaaren dort und auf einmal sagt die Frau zu mir, es tut mir leid, dass Sie den Weg umsonst gemacht haben. Die haben in Deutschland geschrieben, sie wären nicht geeignet zur Adoption. Und ich bin rausgelaufen, ich habe so bitterlich geweint und habe gesagt, das kann doch nicht sein. Soll ich wirklich nach Hause fahren? Die anderen beiden haben ihre Kinder und ich fahre leer nach Hause. Warum geht es jetzt nicht weiter? Und eine Freundin kam nach, die gesagt hat, du, wir verlassen uns jetzt auf den Herrn, dass er ein Wunder tut. Es ging darum, der Vater unseres Kindes, das wir ausgesucht hatten oder das wir adoptieren sollten, war polizeilich gesucht, er war verschwunden und dann haben die uns gesagt, obwohl wir das erste Mal in Rumänien waren, sie müssen jetzt in Rumänien diesen Vater suchen, der muss die Adoption unterschreiben. Und dann haben gesagt, wenn Sie als Polizei den nicht finden, wo sollen wir suchen? So, und dann hat er gesagt, gut, wenn der Polizeiinspektor von Cluj kommt, also von Bukarest erreichbar ist, kann der diese Unterschrift ersetzen. Dieser Polizeiinspektor war nicht aufzufinden. Und wir gingen raus und ich war so traurig, habe gesagt, Gott, das kann doch nicht sein, dass das alles umsonst ist. Aber ich will dir ja vertrauen, aber das ist so schwer. Und als wir den letzten Fuß aus diesem Amt setzten, kam uns eine Frau hinterhergelaufen, die sagt, seid ihr die Familien, die Kinder aus Rumänien adoptieren wollen? Kommt schnell zurück, soeben ist der Polizeiinspektor eingetroffen, er wird die Unterschrift geben. Das war eine Fahrt von 4 Stunden. Das heißt, schon bevor dieses Problem auftauchte, war dieser Mann, der die Lösung war, unterwegs. Entscheide dich, Gott zu vertrauen. Was immer auch nicht laufen soll, rein menschlich, er kann einen Weg machen. Und er macht es. Es steht weiter, gedenke an ihn in allen deinen Wegen, er wird es recht führen. Also entscheide dich, in allen deinen Wegen, in all deinen Belangen zu sagen, Gott, ich nehme dich damit rein. Wie soll ich es machen? Ich will an dich denken. Ich will, dass du mich führst und ich vertraue dir. Dünke dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Also entscheide dich, dass du nicht der Maßstab aller Dinge bist, sondern dass ich mich gegen das Böse entscheide. Das hilft mir, mich vor Bitterkeit zu bewahren, wenn ich wirklich verletzt worden bin. Das wird deinem Leibe heilsam sein und deine Gebeine erquicken. Ehre den Herrn mit deinem Gut, mit deinen Erstlingen, all deines Einkommens. Auch entscheide dich zu sagen, Gott, das Geld, das ich habe, das habe ich von dir bekommen. Und ich möchte auch einen Teil wieder zurückgeben, dass anderen Menschen geholfen wird, wenn ich es kann, natürlich. Und so heißt es, so werden deine Scheunen voll werden und deine Kelter von Wein überlaufen. Mein Sohn, verwirf die Zucht des Herrn nicht und sei nicht ungeduldig, wenn er dich zurechtweist. Diese Erziehung, die hier gemeint ist, die spricht von einem Prozess. Und wir wissen alle, in einem Prozess, der kostet uns viele Entscheidungen, und zwar täglich. Halte ich durch? Gehe ich weiter? Es ist so schwer, aber ich raff mich wieder auf. Halte still in diesem Prozess, weil du wirst wachsen. Ich sage es immer zu meinen Klienten, wenn diese Krise dein Coach wäre, was würde er dir mitteilen? Ja, ich muss Geduld lernen, aber es ist so schwer. Ich muss meinen eigenen Weg finden, aber ich habe keine Ahnung. Ist egal, er wird dich lehren, wenn du nicht wegläufst, sondern wenn du sagst, ich packe das an, ich entscheide mich neu, ich will Gott, ich will meinen Weg gehen. Deswegen, mein Sohn, meine Tochter, verwirft, entscheide dich, die Zucht Gottes, den Erziehungsprozess, den er mit dir hat, nicht zu verwerfen, sondern entscheide dich zur Geduld, wenn Gott dich zurechtweist. Denn, wen der Herr liebt, den weist er zurecht und er hat Wohlgefallen an ihm, wie ein Vater seinen Sohn. Wir geben auch nicht dreijährigen Kindern schon ein Taschenmesser, sondern sagen, warte mal, bis du bei den Pfadfindern bist, dann kriegst du deine Ausrüstung. Wir lassen 16-Jährige auch noch nicht mit unserem Auto fahren, weil wir sagen, warte noch ein bisschen ab, es braucht noch Reife. Wir sagen auch nicht mit 15, ihr dürft heiraten, weil wir sagen, ihr braucht noch ein bisschen Reife, um das Leben zu bringen. Und um diese Reife geht es, die Gott uns weiterbringen will. Wohl dem Menschen, der Weisheit erlangt und dem Menschen, der Einsicht gewinnt. Also entscheide dich, Weisheit und Einsicht zu erlangen. Denn es ist besser, sie zu erwerben als Silber und der Ertrag ist besser als Gold. Und jetzt kommt der richtige Schwärm und sie ist edler als Perlen und alles, was du magst, was du wünschen magst, ist in ihr, ist ihr nicht zu vergleichen. Langes Leben ist in ihrer rechten Hand und ihrer linken ist Reichtum und Ehre. Ihre Wege sind liebliche Wege und ihre Steige sind Frieden. Sie sind ein Baum des Lebens, die sie ergreifen und glücklich sind die, die sie festhalten. Der Herr hat die Erde durch Weisheit gegründet und nach seiner Einsicht die Himmel bereitet. Kraft und Erkenntnis quellen die Wasser der Tiefen hervor und triefen die Wolken von Tau. Mein Sohn, meine Tochter, lass sie nicht aus deinen Augen. Bewahre Umsicht und Klugheit. Das heißt, entscheide dich zur Umsicht und Klugheit. Wir müssen nicht immer sofort reden. Das ist schwer für uns Frauen. Besonders für so Impulsiven wie ich an ihm. Ich muss mir wirklich auf die Zunge beißen und sagen, alles, was jetzt rauskommt, ist gefährlich. Das sind Entscheidungen. Und es nützt nicht nur die Entscheidung, sondern es muss auch die Entscheidung zum Durchziehen sein, dass ich es dann auch wirklich mache. Es muss auch die Entscheidung da sein, wenn ich versage, dass ich mir selber wieder vergeben kann. Und sagt, ich trainiere nochmal. Das wird Leben sein für dein Herz und Schmuck für deinen Hals. Dann wirst du sicher wandeln auf deinen Wegen, sodass sich dein Fuß nicht stoßen wird. Legst du dich, so wirst du dich nicht fürchten. Liegst du, so wirst du süß schlafen. Für alle, die die Schlafstörung haben. Fürchte dich nicht vor plötzlichem Schrecken, noch vor dem Verderben der Gottlosen, wenn es über sie kommt. Denn der Herr ist deine Zuversicht. Er behüte deinen Fuß, dass er nicht gefangen wird. Und wie oft fühlen wir uns gefangen? Gefangen in Gedanken, gefangen in schwierigen Situationen, gefangen in Dingen, die ich nicht einordnen kann. Und wir sagen, wie komme ich noch raus aus dieser Nummer? Es gibt immer einen Weg. Das ist das Motto, das ich für mich persönlich gestellt habe. Wie treffe ich jetzt gute Entscheidungen? Für mich persönlich habe ich herausgefunden, ich frage, ob meine Entscheidung mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Weil wenn ich weiß, ich bin im Willen Gottes, er hat mir gesagt, wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Wenn ich etwas weiß, dass Gott mit mir ist, dann habe ich es leichter, etwas durchzuziehen, auch wenn es schwierig wird. Vielleicht kann ich sagen, was sagen meine Berater, meine geistlichen Berater, wenn ich in einer Kirche bin? Ich frage mal meinen Pfarrer, meinen Pastor, was der so darüber denkt. Vielleicht bin ich auf dem Holzweg, vielleicht habe ich was nicht gesehen, was ich sehen sollte. Manchmal ist es gut, Leiter zu haben, die man fragen kann. Ein dritter Punkt, den ich ganz, ganz wichtig finde, ist, habe ich Frieden über diese Entscheidung, die ich treffe? Und zwar Frieden, der unabhängig ist von Tante Olga und Onkel Hugo oder meine Familie oder sonst wie. Habe ich Frieden darüber? Weiß ich, das ist richtig, was ich jetzt mache? Die nächste Sache ist, bereichert oder beraubt diese Entscheidung mein Leben? Bereichert es mich oder beraubt es mich? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil wir sollen Entscheidungen treffen, die uns nach vorne bringen und nicht noch zurückbringen. Also ich meine damit auch im Sinne, wenn ich mit Leuten zusammen bin, die nur negativ sind, dann passe ich sehr genau auf, dass die mich nicht mit runterziehen. Weil das würde mal, diese Entscheidung, da mitzumachen, würde mich berauben. Sie würde mich nicht bereichern. Weil danach bin ich sauer, danach bin ich wütend, danach gucke ich den anderen nicht mehr an, was auch immer, wie auch immer ich reagiere. Bringt mich meine Entscheidung meinem Ziel näher? Und die letzte Frage, die ich mir stelle, ist, bin ich bereit, den Preis für die Entscheidung, die ich treffe, zu tragen? Und manchmal müssen wir Entscheidungen treffen und der Preis ist heiß. Und es ist gut, wenn ich mir das vorher überlege. Und es gibt jemanden, der hat sich vor langer Zeit für uns entschieden. Wir feiern bald Ostern. Und da lesen wir die Geschichte vom Kreuz. Gott hat sich für uns entschieden, für dich und für mich, weil er uns kennt und trotzdem liebt er uns. Es gibt so einen Chorus, der heißt so, du bist mein Freund, du kennst mich und trotzdem hast du mich lieb. Und das finde ich so schön. Er hätte zu Gott zurückgehen können, er hätte in den Himmel zurückgehen können und er wäre unversehrt geblieben. Er hätte es nicht gemusst. Er musste nicht ins Kreuz gehen, aber er hat sich für dich und für mich entschieden. Und ich finde, eine größere Liebe, so steht es einmal in einem Bibelvers, größere Liebe kann niemand geben als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Und deswegen möchte ich euch ermutigen zu sagen, Entscheidungen treffen sind wichtig. Ob ich ein soziales Projekt mache, 1000 Entscheidungen hängen damit zusammen. Ob ich meiner Gemeinde wirklich diene, ob ich sagen kann, was habe ich davon, wenn ich in diese Gemeinde gehe? Ich habe den Satz komplett umgedreht für mich. Außerdem muss ich euch ehrlich sagen, liebe ich Gemeinde umso mehr. Ich habe gesagt, was hat diese Gemeinde in Nördlingen davon, dass ich gekommen bin? Und ich kann ganz anders meinen Dienst auch in der Gemeinde anbieten, weil ich sage, ihr sollt was davon haben. Ihr sollt merken, dass ich da bin. Ihr sollt merken, dass ihr Unterstützung durch mich habt. Ich habe keine Lust, mich über diese Dinge zu unterhalten, die nicht gehen. Ich will wissen, was geht. Das ist eine Entscheidung, die treffe ich nicht mit dem Gefühl, die treffe ich mit dem Kopf. Und deswegen ist es gut, dass wir unser Hirn einschalten und immer sehr genau überlegen, Gott, was willst du? Und er hat gute Dinge für uns vor, er hat gute Dinge in Planung. Und ich denke, wir sollten vielleicht einen ganz kleinen Augenblick darüber nachdenken, wo stehe ich eigentlich? Dieses Kreuz, dieses Symbol der Christen, egal aus welchen kirchlichen Kreisen wir heute kommen, das Symbol des Kreuzes ist immer gleich. Aber was bedeutet das für mich? Ist es ein Symbol? Ist es so ein Emblem? Ist es ein netter, frommer Beigeschmack? Ist es einfach so, weil es so ist? Ich hänge mir ein Kreuz um und dann denke ich, bin ich ein besserer Mensch? Oder ist dieses Kreuz wirklich ein Ort der Entscheidung, wo ich sagen kann, mein Leben, mein ganzes Leben stelle ich unter dieses Kreuz. Meine Familie stelle ich unter dieses Kreuz. Vielleicht meine kaputte Ehe bringe ich an dieses Kreuz. Weil da ist der Heiler, der Heiland gestorben. Der Retter dieser Welt. Und das wieder erneut zu aktivieren und zu glauben, dass dieser Retter auch für mich da ist, das ist eine der wichtigsten und größten Entscheidungen, die wir treffen können. Wenn du eine Diagnose bekommen hast, die nicht so witzig ist oder die lebensbedrohlich ist, bring sie ans Kreuz. Wenn deine Kinder einen schlimmen Weg gerade gehen, bring sie ans Kreuz und sag: Gott, du hast gesagt, alle Sorgen legt ab. Ich sorge für euch. Wir dürfen das machen, es ist deine Entscheidung. Du kannst das alles mittragen und kannst deinen Rücken krumm machen. Oder du kannst sagen: Gott, ich habe keinen Plan, ich habe auch keine Lösung, aber du hast die Kontrolle. Und dazu möchte ich euch ermutigen, das mit nach Hause zu nehmen und zu sagen: Gott, du bist das Größte und das Beste, was mir passieren kann. Weil mit dir habe ich Halt. In dir habe ich Frieden, in dir habe ich Freude, in dir habe ich Ruhe. Und ich entscheide mich jeden Tag neu, dich in jede meiner Lebenssituationen mit hineinzunehmen. Ich würde gerne am Schluss noch ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen, dass du dich für mich entschieden hast, dass du dich für uns alle entschieden hast, die wir hier sind. Dass du wolltest, dass Menschen gemacht werden, dir zum Ebenbild. Du wolltest ein Gegenüber, du wolltest mit uns reden. Du wolltest uns führen, wie ein Hirte seine Schafe führt. Und Gott, du kennst diese Frauen, ich kenne sie nicht, aber du kennst sie. Du kennst jede einzelne Biografie. Und ich bete jetzt wirklich, dass heute viele, viele Entscheidungen getroffen werden, die lebensspendend sind, die lebensverändernd sind. Und wir sagen: Gott, als erstes übergebe ich dir mein Leben. Und ich weiß, du hast die Kontrolle. Und ich vertraue dir. Ich kenne dich vielleicht noch nicht, aber ich vertraue dir, dass du in meine Lebenssituation hineinkommst und dass du Veränderung bringst. Ich vertraue dir. Ich will lernen zu vergeben. Ich will lernen, mein Leben neu zu gestalten. Ich bin kein Opfer. Ich bin ein Gestalter meines Lebens. Und du bist der Helfer an meiner Seite. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Amen.